Heute Abend habe ich ein etwas sensationelles Thema. Ein merkwürdiger Vorgang im Totenreich. Ich lese zu diesem Thema aus Lukas Kapitel 16, die Verse 19 bis zum Schluss. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich mit Purpur und köstlicher Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voller Schwere und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tische fiel. Dazu kamen auch noch die Hunde und leckten ihm seine Schweren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und ward begraben. Als er nun bei den Toten war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich mein, und sende Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, mein Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und über das alles ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, dass die da wollten von uns hinüberfahren zu euch, könnte nicht, und auch nicht die von dort zu uns herüber können. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch 5 Brüder, dass er sie warne, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, lass sie dieselben hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufstünde. Liebe Geschwister und liebe Freunde, vor einigen Jahren hat ein wissenschaftliches Institut hier aus der Bundesrepublik für einige 100.000 D-Mark Mondstaub in den USA gekauft. Man wollte mit Hilfe dieser außerirdischen Materie feststellen, wie alt unsere Erde eigentlich sei. In den letzten Jahrzehnten hat die Wissenschaft mit einem gewaltigen Ehrgeiz sich hinter solche und ähnliche Aufgaben gestellt. Man möchte gar zu gerne wissen, seit wann es Leben auf der Erde gibt. Und wie lang die Erde besteht, wie alt unser Kosmos ist. Ehrlich gesagt, auch mich interessiert so etwas sehr. Besonders, wenn es ins All hineingeht, in unseren Kosmos, da habe ich von jeher schon ein ganz großes Interesse gehabt. Nun, wenn die Menschheit so bemüht ist, hinter die Geheimnisse unseres Seins und unseres Lebens zu kommen, und wir das verstehen, dann muss ich doch betonen und verkündigen heute Abend, dass auch die Bibel über diese Sache etwas zu sagen hat. Wir haben einen Mann im Neuen Testament, dessen Namen wir gar nicht kennen. Es ist der Schreiber des Hebräerbriefes. In den theologischen Fachkreisen wird gestritten darüber, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Nun, der Schreiber dieses Hebräerbriefes behauptet nämlich eine ungeheure Sache, dass man mit Hilfe des Glaubens hinter diese Geheimnisse gelangen kann. Ich bitte, dass wir das einmal überlegen. Der Schreiber des Hebräerbriefes behauptet, dass man mit Hilfe eines biblischen Glaubens hinter diese Geheimnisse kommen kann. So etwas muss in den Ohren eines Wissenschaftlers geradezu frivol klingen. Er behauptet nämlich, durch den Glauben merken wir, dass diese Welt aus dem Nichts gemacht wurde, durch das Wort Gottes. Genau übersetzt heißt das. Durch den Glauben können wir feststellen, dass diese sichtbare Welt durch die Kraftwirkung des Wortes Gottes aus der unsichtbaren Welt herausgerufen worden ist. Die Bibel, das Wort Gottes, lehrt eindeutig, dass es vor dieser sichtbaren Welt schon eine unsichtbare Welt gegeben hat. Und die Bibel sagt auch an mehreren Stellen, dass es Menschen gegeben hat, die mit Hilfe dieses lebendigen Glaubens in die Zeit hineinblicken und hineinschauen konnten, in die Zeit, wie ich gesagt habe, die vor dieser sichtbaren Welt existierte. Zum Beispiel der Apostel Johannes, der schreibt: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Damit möchte Johannes zum Ausdruck bringen, ehe es Menschen gegeben hat hier auf dieser Erde, ehe es Tiere gegeben hat hier auf dieser Erde, ehe es Wälder, Sträucher und Gräser gegeben hat, ist Jesus als der Ausdruck des lebendigen Gottes schon da gewesen. Und Jesus sagt in einem Zwiegespräch mit den Juden: Ehe Abraham war, war ich. Ich möchte auch noch einen dritten nennen. Der Apostel Paulus, der schreibt einmal: In ihm, in Jesus Christus, sind wir auserwählt, vor Grundlegung der Welt. Also die Bibel lehrt ganz klar und eindeutig, dass es vor unserer sichtbaren Welt schon eine unsichtbare Welt gegeben hat. Und wahrscheinlich, das können wir nur vermuten, hat es da in der unsichtbaren Welt irgendeine Panne gegeben. Ich denke an den Fall Luzifers. Und im Zusammenhang mit dem Fall Luzifers und mit dem Fall vieler Engel, die in der Wahrheit nicht bestanden haben, ist diese materielle, diese sichtbare Welt zustande gekommen. Ein von mir sehr geschätzter Bote Gottes im vorigen Jahrhundert, ich möchte keine Namen nennen, weil er hat gewisse Anhänger, und ich möchte nicht mich verdächtigen hier, als würde ich für seine Anhänger werben. Dieser christliche Theosoph hat behauptet und hat geschrieben: Ich habe in die Geburten aller Dinge hineingeschaut. Er hat aber nachher seine Schriften verbrannt, weil die meisten seiner Zeitgenossen das nicht verstehen konnten. Also wenn das so ist, dann ist die Bibel ein höchst interessantes Buch. Dann kann man mit der Bibel und in Verbindung mit einem lebendigen Glauben in tiefe göttliche Geheimnisse hineindringen. Nun, liebe Geschwister und liebe Freunde, durch diesen lebendigen Glauben können wir nicht nur weit in die Vergangenheit, in die Urzeit zurückblicken, sondern mit diesem lebendigen Glauben sind wir auch in der Lage, weit in die Zukunft hinauszuschauen. Die Bibel hat von Anfang an, schon von Jahrhunderten her, ja sogar von Jahrtausenden her, hat die Bibel in einer klaren und deutlichen Weise geschildert und gesagt, was uns in der nächsten Zukunft erwarten wird. wie sich die politische Weltlage gestalten wird. Sie hat uns eindeutig erklärt, dass am Ende ein großer Weltherrscher kommen wird, der über 10 Staaten verfügt. Es wird der Antichrist sein. Und dass es umwälzende Ereignisse auf politischem, auf wirtschaftlichem, ja auf kulturellem Gebiet geben wird. Ja, sogar auf religiösem Gebiet. Ich weise auf das merkwürdige Offenbarungsbild, die Hure Babylon, hin. Also mich packt es jedes Mal, wenn ich in der Bibel lese. Überhaupt, wenn ich dann feststelle, dass das nicht nur religiöse Wahnbilder sind, die uns die Bibel hier berichtet, sondern dass die Bibel so real ist und dass das, was vorausgesagt ist, liebe Geschwister, auch tatsächlich eintrifft. Man kann sich auf nichts so sehr verlassen hier auf dieser Erde, als auf die Bibel, das Wort Gottes. Wie sagt doch der Heiland, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, sie werden nicht vergehen. Nun habe ich also etwas die Vergangenheit, die Urzeit beleuchtet von der Bibel her. Ich habe die Zukunft ein klein wenig beleuchtet. Ich möchte noch ein drittes Gebiet erwähnen. Die menschliche Psyche, das Seelenleben des Menschen ist so interessant, man kann ganz ruhig sagen, eine Welt für sich. Es gibt ganze Wissenschaftszweige auf diesem seelischen Gebiet. Es gibt da die Tiefenpsychologie, es gibt die Parapsychologie, es gibt die Verhaltensforscher und was es da alles so gibt. Der Mensch hat seit Jahrzehnten immer wieder nur zu forschen und zu studieren, was den Bereich dieses Gebietes betrifft. Auch darin ist die Bibel in wunderbarer Weise wegweisend. Die Bibel ist mir als Seelsorger schon sehr, sehr zu Hilfe gekommen. Manchmal standen mir Menschen in der Seelsorge gegenüber, mit denen wusste ich einfach nicht, was ich mit ihnen anfangen soll. Sie sind mir rätselhaft gewesen. Und mit Hilfe der biblischen Aussagen war ich in der Lage, die tiefen Hintergründe ihres Handels zu begreifen und zu verstehen und Probleme zu erkennen und ihnen auch behilflich zu sein. Ja, auch ein Arzt muss ja, liebe Geschwister, bevor er ein Rezept verschreibt, bevor er eine Salbe verordnet, bevor er eine Kur verschreibt, eine richtige Diagnose zu stellen. Für dieses wunderbare Buch bin ich so dankbar in meinem Beruf. Ein viertes Gebiet soll noch erwähnt werden, das eigentlich mein Thema beinhaltet. Und zwar das Totenreich. Wo sind unsere Toten? Was geschieht, wenn der Seelengeist eines Menschen den Leib verlässt? Auch da gab es in letzter Zeit von wissenschaftlicher, psychologischer, medizinischer Seite merkwürdige Ergebnisse. Sicher habt auch ihr in den verschiedensten Zeitschriften, die es gegeben hat, von dem sogenannten Randgebiet des Sterbens gehört oder vom Randgebiet des Todes. Auch hier gibt uns die Bibel ganz wunderbare und herrliche Hinweise. Nun, es kam vor, dass ich mit einer Gruppe von Leuten in Verbindung gekommen bin, mit denen ich diesbezüglich nicht ganz einig gewesen bin. Dann gehen die Leute her und stellen eine nicht-biblische Behauptung auf. Sie behaupten, nach dem Tode des Menschen hätte der Seelengeist kein, ich möchte einmal sagen, Lebensempfinden mehr. Und da sage ich nein und noch einmal nein. Im Gegenteil. Nach dem Tode hätte der Mensch sogar ein viel tieferes und festeres und klareres Bewusstsein, Denn unsere eigentliche Persönlichkeit wird eingeengt und bedrückt. Die Bibel sagt, wir sind durch unseren Leib sogar beschwert. Ja, aber dann bringe ich die Leute auf die Palme. Dann kommen sie und sagen, können Sie uns das aus der Bibel beweisen? Da sage ich, oh ja, das kann ich aus der Bibel heraus beweisen. Erstens, der Herr Jesus hat gesagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können und nachdem sie den Leib getötet haben, der Seele nichts anhaben können. Ich führe dann zweitens dann an, jene Seelen dort unter dem Altar vor dem Himmel, die Märtyrer, im fünften Siegel in der Offenbarung, da wird berichtet, Johannes sagt, danach sah ich die Seelen derer, die enthauptet worden waren um des Zeugnisses Jesu willen. Sie erhoben ihre Stimme gemeinsam und riefen ganz laut, wie lange rächest du nicht unser Blut an den Bewohnern der Erde? Ich komme drittens dann sehr gerne auch auf das Wort herzusprechen, das ich verlesen habe, vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Und da handle ich mir meistens einen Protest ein. Halt, sagen die Leute dann, halt, das ist ein Gleichnis, Herr Wegner. Wisst ihr, was ich darauf sage? Da sage ich auch, halt, halt, das ist kein Gleichnis. Denn der Herr Jesus hat immer ganz genau angegeben, wenn er über ein Gleichnis gesprochen hat. Er sagt nämlich, das Himmelreich ist gleich einem Seemann, der ausging. Oder das Himmelreich ist gleich einem Netz, das ins Meer geworfen wird. Oder das Himmelreich ist gleich einem Sauerteig. Oder dann wird das Himmelreich gleich sein, 10 Jungfrauen. Der Herr Jesus hat immer ganz genau angegeben, wenn er über ein Gleichnis gesprochen hat. Und hier hat er nicht gesagt, das Totenreich oder die Hölle ist gleich, sondern hier hat er gesagt, und das sollten wir beachten, liebe Zuhörer. Er sagt hier, es war aber ein reicher Mann. Der hat also gelebt. Der Herr Jesus hat ihr ein Beispiel aus dem Leben herausgegriffen. Und deshalb sollten wir sehr darauf achten. Und mit diesem Beispiel möchte der Herr Jesus uns etwas verdeutlichen und etwas verklären. Er möchte uns nämlich zeigen, wie hier auf der Erde diese beiden Menschenarten so nah beieinander leben. Was meine ich für zwei Menschenarten? Erstens einmal den Diesseitsmensch und zweitens den Ewigkeitsmensch. Der Herr Jesus hat uns hier in diesem Abschnitt einen Diesseits- und einen Ewigkeitsmensch gegenübergestellt. Liebe Geschwister und liebe Freunde, die ganze Welt besteht nicht aus lauter Ewigkeitsmenschen. Sonst hätten wir den Himmel schon hier auf dieser Erde. Es gibt halt leider auch viele, sogar sehr viele gottlose Menschen. Die Erde besteht, Gott sei Dank, auch nicht aus lauter Gottlosen. Sonst wäre es noch schrecklicher und furchtbar hier auf dieser Erde. Aber sie sind beide kunterbunt hier durcheinander gewürfelt. Und das mit voller Absicht des lebendigen Gottes. Warum? Es ist sehr entscheidend, wie der Diesseitsmensch sich hier auf dieser Erde dem Ewigkeitsmensch gegenüber verhält. Lass mich daraus ein klein wenig folgern. Du, Mann, hör mal. Es ist nicht zufällig, dass in deiner Familie, ob es die Oma ist, oder ob es eins deiner Töchter ist, oder eins deiner Söhne, oder eins deiner Verwandten gläubig ist an den Herrn Jesus. Das ist nicht beiläufig so. Das ist unter der Fügung Gottes ist das so. Du Frau, es ist nicht zufällig so, dass eins in deiner Verwandtschaft oder in deiner Nachbarschaft gläubig ist. Lass es dir sagen, das ist unter der Fügung des lebendigen Gottes so. Nun, lasst mich diese beiden verschiedenen Menschentypen nun einmal gegenüberstellen. Der Diesseitsmensch und der Ewigkeitsmensch. Zunächst einmal etwas über den Diesseitsmensch. Der Jesus sagt von ihm, es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich mit Purpur und köstlicher Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Meint ihr, der liebe Gott hätte dem reichen Mann seinen Purpur und seine schönen Kleider geneidet? Denkt ihr, dass der liebe Gott so kleingeistig ist, dass er dem reichen Mann seine Freuden nicht gegönnt hätte? Ich möchte fast ein klein wenig verletzend werden heute Abend. Ich vermute sogar, liebe Zuhörer, dass ihr auf diesem Gebiet euer Möglichstes tut. Ihr richtet es euch doch so schön in eurer Wohnung ein, wie nur irgendwie möglich. Jeder von euch hat doch einen schönen Herd zu Hause. Jede Hausfrau hat doch jetzt schon fast ihre Waschmaschine. Ach, wie schön bist du eingerichtet. Vielleicht hast du schöne Möbel daheim, vielleicht schöne Teppiche und vielleicht habt ihr auch noch ein schönes Auto. Selbstverständlich, ich hab das auch alles. Wie gerne ziehen und kleiden wir uns Leute doch. Na, ich muss euch sogar beichten heute Abend. Ich habe lange Zeit sogar ganz persönlich noch einen Maßschneider gehabt. War ein gläubiger Bruder. Der hat mich immer genau beobachtet, wenn ich da vor den Leuten stand. Und dann hat er mir einen wunderschönen Stoff gestenkt zu einem Anzug. Und nach etwa 3-4 Wochen bin ich mit dem Stoff dann wieder zu ihm hin und habe ihm gesagt, du hör mal, ich habe vor einiger Zeit einen schönen Stoff geschenkt bekommen, jetzt brauche ich noch einen Schneider. Und dann hat er meistens gelächelt. Und dann bekam ich einen Maßanzug. Wie sagt man doch in der Welt, Kleider machen Leute. Und ganz besonders bei unseren lieben Schwestern, da steckt das doch so tief drin. Aber so steckt doch das in uns drin. Ihr Lieben, der Herr Jesus hat ihr ein Bedürfnis des Menschen hier angesprochen. Ein reicher Mann, der kleidete sich mit Purpur und köstlicher Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Guck dir doch bitte einmal die Welt an. Im tiefsten Grunde, was sind denn die Vergnügungen, die Partys? Gar nichts anderes als ein Suchen der Seele nach Freude. Aber leider, leider suchen sie die falschen Freuden. Die Freuden dieser Erde sah ich wie Schaum vergehen. Sie konnten mir nichts werden. Dein Kreuz nur blieb mir stehen. Und trotzdem glaube ich, dass der Herr Jesus das bei diesem reichen Mann gar nicht angekreidet hat, dass er Freude gesucht hat und auf schöne Garderobe etwas hielt. Nein, da war etwas ganz, ganz anderes. Soll ich dir das sagen? Er hat vor lauter Garderobe, vor lauter schöner Tage, vor lauter Partys, vor lauter gesellschaftlicher Verpflichtung, hat er ganz übersehen, dass der liebe Gott vor seiner Türe gewesen ist. Jetzt habe ich aber wieder was behauptet. Jawohl. Gott hatte sich vor die Türe dieses freudesuchenden Menschen gesetzt. Warum denn? Wie sagt doch der Herr Jesus, was ihr getan habt unter diesen meinen, einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Aber vielleicht denkt jemand, Herr Wegner, wie kommen Sie denn da drauf, zu behaupten, dass der Lazarus ein Ewigkeitsmensch war, ein Kind der Ewigkeit war? Nun, das mit dem reichen Mann, das leuchtet uns ein. Das ist verständlich, das haben wir tagtäglich vor Augen. Aber können Sie beweisen, dass dieser Arme ein Ewigkeitsmensch war? Oh ja, ihr Lieben, da gibt es einige Punkte dafür. Erstens einmal, dieser Arme wird hier mit Namen genannt. Das fällt mir auf. Der Reiche wird nicht mit Namen genannt. Es heißt nur, es war ein reicher Mann. Und vom Armen heißt es war ein Armer mit Namen Lazarus. Warum nennt der Herr Jesus den einen mit Namen und warum nennt er den anderen nicht mit Namen? Das ist ganz einfach. Der Name des einen war im Buch des Lebens und von ihm hat es geheißen, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und wenn wir jetzt schon beim Namen sind, dann möchte ich auch gleich den zweiten Punkt nennen. Dieser Name Lazarus ist ein griechischer Name. Zur Zeit Jesu Christi war die Sprache in der gehobenen Stellung die griechische Sprache. Und Lazarus heißt ins Deutsche übersetzt Gott hilf. So viel. Die Hilfe Gottes. Lazarus hatte die Hilfe Gottes in seinem Leben empfangen. Deshalb war er ein Ewigkeitsmensch. Lieber Zuhörer, hast du einen Gott hilf in deiner Nähe? Übersehe ihn nicht. Deshalb sagte ich vorhin, es ist nach dem Ratschluss und nach dem Willen des lebendigen Gottes, dass der Ewigkeitsmensch und der Diesseitsmensch hier auf der Erde so nahe beieinander sind. Der dritte Punkt. Meinst du, das ist so einfach? Wenn es einem so schlecht geht, wenn man Tag aus, Tag ein Schmerzen hat und dann sehen muss, wie es dem anderen so gut geht, wie er in Saus und Braus lebt, wie er alles in Hülle und Fülle hat. Meinst du nicht, dass da eines Tages diese bittere Wurzel der Neid und die Unzufriedenheit kommen müsste? Meinst du nicht, dass der Arme irgendwann einmal bei sich hätte denken müssen, Mensch, warum geht's denn dem so gut, diesem protzigen Reichen, und warum geht es mir denn hier so schlecht? Es hätte doch müssen eine schreckliche Verbitterung in seine Seele hineinkommen, aber sie kam nicht. Weißt du warum? Er war ein Ewigkeitsmensch. Ein Ewigkeitsmensch. Der hat etwas Wunderbares in sich. Was hat ein Ewigkeitsmensch in sich? Der erträgt alles. Er erduldet alles. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in sein Herz durch einen amerikanischen Bruder, ja?
Durch den Heiligen Geist.
Jawohl, durch den Heiligen Geist. Lob und Dank, ihr Lieben. Ist die Liebe Gottes ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist, dann kannst du die ganze Ungerechtigkeit um dich herum ertragen. Du bist ein Ewigkeitsmensch. Der vierte Punkt ist der schlagende Beweis für mich. Denn als der Arme starb, da sagt Jesus, da ward er getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Wenn ich mich so betend hier in diese Begebenheit hineindenke, oh, dann habe ich so das Empfinden, den Eindruck, dass die Engel Gottes geradezu darauf gewartet haben, bis dem sein Leidensweg zu Ende war. Diesem himmlischen Gott hilf sein Leidensweg hat einmal geendet. Du, wenn du gläubig bist an den Herrn Jesus, wenn du noch so viele Schwierigkeiten, Probleme hast, deine Trübsal, deine Not, sie wird einmal aufhören und da stehen die Engel Gottes bereit und sie werden dich hindurchtragen durch den Machtbereich der Finsternis. Kein böser Dämon, kein Teufel wird dich aufhalten können und du wirst kommen in Abrahams Schoß. Darüber nachher noch etwas. Ich weiß nicht, was für eine Beerdigung dieser arme Lazarus gehabt hat. Vielleicht ein Armenbegräbnis. Ich weiß nicht, wie viele Menschen gekommen waren auf den Friedhof, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Ich weiß nicht, ob der Kirchenchor da gesungen hat und ob der Herr Pastor da gesprochen hat. Vielleicht hat niemand etwas gemerkt in der ganzen Stadt. Versteht mich bitte, ich transponiere das jetzt etwas so in unsere Zeit hinein. Aber Engel Gottes waren da Und die haben ihn jubelnd und freudig mitgenommen in Abrahams Schoß. Nun sagt aber der Jesus, der Reiche starb auch. Und er ward begraben. Ich weiß nicht, was der für eine Beerdigung gehabt hat. Vielleicht war das eine bekannte Persönlichkeit. Vielleicht sind da Hunderte, vielleicht sogar 1000 Leute herbeigeeilt, um diesen großen Mann die letzte Ehre zu erweisen. Du, vielleicht war das eine sehr bewegte Beerdigungsfeier. Vielleicht hat der Herr Pastor wunderbar gesprochen und die Taten dieses Menschen gerühmt. Vielleicht hat der Kirchenchor so schön gesungen. Aber wahrscheinlich waren keine Engel da. Oder meinst du? Meinst du, ob Engel da gewesen sind? Ihr schüttelt den Kopf und ich sage doch. Da waren auch Engel da. Jawohl. Auch am Grabe des reichen Mannes sind Engel da gewesen. Aber keine weißen Engel, sondern schwarze Engel. Es gibt weiße Engel und es gibt schwarze Engel. Manches Mal, wenn ich in ein Haus hineingekommen bin, da habe ich gemerkt, da sind weiße Engel da. Man braucht bloß eine saubere, eine keusche Seele haben. Ein keusch gewordene Seele im Gehorsam der Wahrheit gegenüber. Du, dann merkst du, was für Geister du in deiner Umgebung hast. So im Lauf der Jahre habe ich ein feines Empfinden dafür bekommen, was für Geister, was für Mächte oft in den Versammlungen anwesend sind. Und da bete ich immer zu Gott: O Herr, gib mir die Vollmacht, gib mir die Unerschrockenheit. Seien Mächte da, wie sie da sein wollen, Fürsten und Gewaltigen. Lass mich kraftvoll, lass mich mutig dein Evangelium verkündigen. Lass mich vor keiner geistigen Strömung zurückschrecken und deine Botschaft sagen. Ich war schon in Häusern da, du. Da merkte ich die Anwesenheit unsauberer Geister, gehässiger Dämonen, wo Lieblosigkeit, Unversöhnlichkeit, Neid, Geiz und allerlei Gier da war. Wo so Menschen in den Dingen leben, du, da sind schwarze Engel da und die warten auch darauf, dass sie die Seele, die aus dem Leibe herausscheidet, abholen, um sie an ihren Ort zu bringen. Nun komme ich jetzt eigentlich erst auf mein Thema, das ich angekündigt habe. Ich hoffe doch, ihr habt es noch nicht vergessen. Ich hatte gesagt, ich spreche über das Thema ein merkwürdiger Vorgang im Totenreich. Lass mich ganz kurz erklären, wie das Neue Testament, überhaupt die ganze Bibel, das Totenreich versteht. Leider gibt es in unserem ganzen Lande, obwohl wir uns ein christliches Volk nennen, schrecklich falsche und verkehrte Vorstellungen. Ja, ich muss sogar so mutig sein und muss sagen, dass in diesem Stück die Wachturmgesellschaft tatsächlich recht hat. Hölle in dem Sinn, wie das landläufig verstanden wird, gibt's nicht. Erst nach dem großen Gericht vor dem weißen Thron. Das, was wir jetzt haben im Totenreich, ist nichts anderes als eine Untersuchungshaft. Für viele ein schreckliches Warten auf das Gericht und den Feuereifer des lebendigen Gottes. Außer dem Antichristen und dem falschen Prophet kommt keiner in die Hölle vor dem ewigen Gericht. Erst nach dem ewigen Gericht werden viele in den Feuersee hineingeworfen werden. Nur der falsche Prophet und nur der Antichrist werden vor dem großen Gericht des lebendigen Gottes in den Feuersee, in die Gehenna, in die Hölle hinein verbannt. Das Totenreich ist ein Untersuchung, eine Untersuchungshaft und ist aufgeteilt in zwei Teile. Der Teil der Gläubigen, getrennt durch eine große Kluft vom Teil der Gottlosen und der weltlich Gesinnten, ist der sogenannte Schoß Abrahams. Abraham ist der Vater aller Gläubigen genannt. Der Schoß Abrahams ist ein Schutzort für die Gläubigen. Seit der Auferstehung Jesu Christi gibt es aber die Möglichkeit, das will ich mutig und unerschrocken bezeugen, dass manche gar nicht ins Totenreich hinein müssen. Wir haben biblische Beispiele dafür. Ich denke an Henoch, ich denke an Elia, ich denke an Mose. Und Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden, nicht um in den Hades, das ist das Totenreich, das griechische Wort für Totenreich gehe, sondern um bei dem Herrn zu sein. Nun, der Lazarus ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß und der Reiche war in der Qual unten. Mit einem schrecklichen Bangen warten auf das Gericht Gottes und den Feuereifer des Herrn. Aber jetzt lasst mich etwas schildern. Jetzt komme ich zu meinem Thema. Ein merkwürdiger Vorgang im Totenreich. Der Reiche ist kaum da unten. Und was denkst du, was da passiert? Das ist kaum zu glauben. Da verschlägt es einem den Atem. Der Reiche kommt hinunter in die Qual und hör jetzt einmal gut zu. Und bekehrt sich. Jetzt lasst mich fertig reden, bitte schreit jetzt nicht dazwischen. Ich werde was ganz Eigenartiges sagen. Wenn ihr mich fragt, ob es im Totenreich noch Bekehrungen gibt, dann wage ich ganz fest und bestimmt zu sagen, jawohl, da gibt es noch Bekehrungen. Ich sage das noch einmal. So merkwürdig das klingt. Wenn mich jemand fragt, ob es im Totenreich noch Bekehrungen gibt, dann sage ich, jawohl, da gibt's noch Bekehrungen. Nur, sie nützen nichts mehr. Haben wir verstanden? Sie nützen nichts mehr. Der reiche Mann hier hat eine echte, eine grundechte Bekehrung erlebt, aber sie nützt ihm nicht mehr. Ich will dir das erklären. Ein merkwürdiger Vorgang im Totenreich. Als er nun bei den Toten war, heißt es hier in der revidierten Übersetzung, als er nun bei den Toten war, hob er seine Augen auf. Was hat er getan? Er hob seine Augen auf. Ach, du armer Mensch, hättest du das doch zu Lebzeiten getan. Wie heißt es im Alten Testament? Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Aber vor lauter schöner Kleider, vor lauter Eitelkeit, vor lauter Partys, vor lauter gesellschaftlicher Verpflichtungen, vor lauter Vergnügungen, vor lauter Diesseitigkeit hat er keine Zeit gehabt, sich mit seinem Gott zu beschäftigen. Oh, ihr Lieben, ich möchte in unsere Mitte hineinrufen heute Abend. Suche Jesum und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Raum hast du für eitle Dinge, nur für deinen Jesus nicht. Mit was beschäftigt sich denn dein armer Geist, deine Seele? Mit was für Bilder ist dein Inneres erfüllt? Kannst du deine Augen aufheben? Wie oft bete ich zu Gott, Herr, schenk es meinen Zuhörern, dass sie unter der Verkündigung doch ihre Augen aufheben können zu dir. Im Namen Jesu Christi möchte ich hier jung und alt, Männer und Frauen, Jungs und Mädels bitten, nehmt euch Zeit für euren Gott. Irret euch nicht, was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf das Fleisch und seine Bedürfnisse sät, der wird vom Fleisch das ewige Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist das ewige Leben ernten. Also der Blick nach oben und sah, er sieht, er hat auf einmal ganz klare Augen. Ja, was sieht er denn? Du, da kann man fast nicht mehr, weißt du, was er gesehen hat? So merkwürdig das klingt. Genau, ganz genau das, was er auch auf der Erde täglich vor Augen gehabt hat. Ganz genau dasselbe hat er gesehen. Was hat er gesehen? Wen hat er gesehen? Den Gotthilf, den Lazarus hat er gesehen. Ja, was hat das alles zu bedeuten? Den Mann kenne ich doch. Das war doch der, der täglich vor meiner Türe gelegen ist. Sollte im Totenreich in der Untersuchungshaft die Qual darin bestehen, dass einem ständig vor Augen geführt wird, die Gelegenheiten, die Gott einem in diesem Leben gegeben hat? Jawohl, jawohl. Und da kommt ihm mein Gedanke, du, und er schreit. Vergiss es nicht. Er hob seine Augen empor, erstens. Zweitens, er sah, er ist ein Sehender geworden. Und drittens, er schrie. Oh, hätte doch auf Erden geschrien. Mein Gott, rette mich. Hilf mir von der Sünde los. Hilf mir zu einem neuen Leben, zu einem sinnvollen Leben. Hilf mir doch dazu. Viertens, was schreit er? Vater Abraham. Du, das war sogar ein religiös Wissender. Der hat sofort den Vater Abraham gekannt. Erbarme dich. Was brauche ich? Der hat ganz klar gesehen, dass er Erbarmen brauche ich. Lieber Zuhörer, weißt du, was du brauchst für dieses Leben? Für alle Probleme hier in diesem Fleischesleben? Du brauchst das Erbarmen Gottes und das wird dir dargereicht und gegeben in Jesus Christus. Ja, wie stellt sich denn dieser bekehrte Mann im Totenreich das Erbarmen Abrahams vor? Was meinte denn erbarme dich? Ich will das erklären. Sende diesen Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und dass er nur noch ein einziges Mal, nur noch eine Gelegenheit gibt mir. Oh mein Gott, gib mir noch eine Möglichkeit, nur noch eine Möglichkeit, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge. Ja du, jetzt wird's aber noch merkwürdiger. Wie geht denn das vor sich? Kühle meine Zunge? Hat denn die Zunge so besonders hart gebrannt in dieser Flamme der Selbstvorwürfe? Und hat der Mann überhaupt eine Zunge? Ich denke, sein Leib, der verwest doch da im Grab da oben. Was meint er denn damit? Er hat vergessen, dass er auch eine Seele hat. Viele unserer Zeitgenossen vergessen, dass sie eine Seele haben. Sie füttern ihren Leib und gewähren ihm alle Bedürfnisse. Und weißt du, was im Alten Testament steht? Wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser. So schreit meine Seele, o Gott, zu dir. Lieber Zuhörer, lass es mich dir in aller Liebe und in aller Offenheit sagen. Du hast eine Seele, die verlangt nach Gott und die kann nicht befriedigt werden mit den Gütern dieser äußeren Welt. Ich muss schon wieder Eleonore von Reuss zitieren. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht ein heiß Verlangen mich weit von der Erde los. Was singt sie von den Menschen? Sie suchen, was sie nicht finden an Liebe, Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Sei doch heute einmal ehrlich, lieber Zuhörer, bist du befriedigt in dieser äußeren Welt? Ich war es nicht. Aber seit ich Jesus gefunden habe, ja, oh, seither geht's meiner Seele gut. Und ich bin befriedigt. Ich bin so froh. Lebenswasser hat ihm gefehlt. Siehst du, weshalb Gott den Gotthilf da vor seine Türe gesetzt hat? Der Gotthilf, wer war der von Gott auserwählte Mann für diesen Reichen, ihm das Lebenswasser zu bringen? Kennst du das Lebenswasser, den Strom des Heiligen Geistes? Ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut fließt wunderbar stille durchs Land. Doch strahlet und glänzt er wie feurige Glut. Wem ist dieses Wasser bekannt? Wem ist es bekannt? Ich kenne das Wasser des Heiligen Geistes. Lob und Dank, dass wir solche Leute da haben. So, das freut mich. Das Wasser des Lebens, trinke es jetzt. Es gibt einen Ort, du. Es gibt einen Ort im Hades, im Totenreich. Da schreit man nach den Segnungen des Heiligen Geistes und kann sie nicht empfangen. Hier kannst du unter den Segensstrom des Heiligen Geistes gelangen. Es wird ihm von der Kluft gesagt. Diese Kluft hatte er begonnen zu Lebzeiten, diesem Lazarus gegenüber. Und diese Kluft hat er in der Ewigkeit verstärkt und vergrößert vorgefunden. Und dann kommt er auf eine Idee. Der Mann bekehrt sich nicht nur in der Hölle, der schreit nicht nur um Lebenswasser, der kriegt sogar noch Missionslust. Also wenn das so ist, wenn die Kluft hier nicht mehr überbrückt werden kann, dann bitte ich dich, wenn du ihn nicht mehr hierher schicken kannst, dann schick ihn in meines Vaters Hause, denn ich habe noch 5 Brüder. Dass er sie, na was soll er ihnen tun? Warnen! Warnen soll er sie, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Und da wird ihm erklärt, den schicken wir nicht dahin. Sie haben Mose und die Propheten. Lass sie dieselben hören. Nein, Vater Abraham, du musst etwas Besonderes tun. Wenn das so ernst ist, wenn das so real ist, dann musst du was Besonderes tun. Schockier sie. Schick ihnen einen Toten. Schreck sie auf in ihrem Sündenschlaf. Aber was heißt's? Hören sie Mose, diese gewaltige Botschaft von Sinai. Hören sie die Propheten nicht. Dann würden sie auch nicht glauben, wenn einer von den Toten zu ihnen ginge. Nun, liebe Zuhörer, was wolltet ihr sagen, wenn es plötzlich klopfen würde, die Tür würde da hinten aufgehen? Es käme da ein Toter herein, würde mit ganz hohler Stimme rufen: Tut Buße, bekehrt euch! Ich kann mir lebhaft vorstellen, was da passieren würde. Die eine Hälfte würde vor Schreck umfallen und würde sich nicht mehr rühren, und die andere Hälfte würde zur Türe hinausspringen und würde im Dorf und überall erzählen: Geht bloß zu denen nicht mehr, da spuckt's bei denen. Also so arbeitet Gott nicht, der macht's ganz anders. Der schickt euch einen Schwaben mit einer kratzigen Stimme und der muss es euch mit aller Deutlichkeit sagen. Aber merkst du, es geht nicht anders, du musst Buße tun. Willst du umkehren heute Abend? Ein merkwürdiger Vorgang im Totenreich. Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Heute soll ihr seine Stimme hören werdet. Verstocket eure Herzen nicht. Amen.
Nur einmal machst du diese Reise. Lass eine gute Spur zurück. Leb deinem Gott zum Lob und Preise. Für ihn leb freudig zeugend jeden Augenblick. Leb so, dass niemand dich einst verklaget. Dort vor des Großen Heilandes Thron. Leb nur in Treue, ganz unverzagt, trage geduldig Spott und Diese Reise, lass eine gute